Wunderbar, wenn wir dürfen im Gottesdienst Gott loben, für das hat Gott ja auch den Sonntag geschenkt. Und jetzt, heute Morgen, wenn wir jetzt starten, in unsere Themenreihe, die heisst, geistliche Reife entwickeln. Und diese Themenreihe wird uns voraussichtlich bis im Mai Ihnen begleiten. Um was geht's bei dieser Themenreihe? Wir sind überzeugt, das Thema geistliche Reife entwickeln, das ist etwas, wo uns alle, wo wir da rein sind, ob wir länger schon im Glauben unterwegs sind oder ob wir erst gerade zum Glauben gekommen sind, wo uns alle ganz persönlich und direkt betrifft. Unabhängig, auch heute Morgen, ob wir jetzt auf dem Stuhl sitzen in diesem Gottesdienstraum, ich hoffe, dass ihr alle möglichst bequem sitzen jetzt heute Morgen, oder ob wir auf der Bühne stehen. Wir Pastoren sind mit dem Thema schon ein halbes Jahr schwanger. Und ich habe mich auch intensiv persönlich, hat das Thema stark zu mir geredet, auch immer wieder in der Vorbereitung, schon im letzten halben Jahr. Und um was geht's bei dem Thema? Es geht darum, dass Gottes Ziel mit der Erlösung in Jesus Christus nicht nur darin besteht, dass wir unsere Probleme im Alltag mit seiner Hilfe ein bisschen besser lösen können. Natürlich das auch. Jesus ist unser Problemlöser, aber Gottes Ziel mit der Erlösung ist viel mehr. Er will nämlich eine umfassende, er will eine ganzheitliche Entwicklung von unserem Glaubensleben bewirken. Er will, dass wir in der Jüngerschaft wachsen. Er will, dass wir an innerer Stärke oder eben auch an innerer Reife zunehmen und daran gewinnen. Oder wir können es auch anders sagen, Gottes Ziel mit der Erlösung ist das, dass wir immer mehr zu dem werden, wo er uns eigentlich geschaffen hat. Dass wir das immer mehr ausstrahlen, dass wir immer mehr darin leben. Und das ist ja eigentlich das Interessante und das Faszinierende am Christenleben. Interessant ist ja nicht, wenn wir einfach von Gottesdienst zu Gottesdienst dahin vegetieren. Sondern, dass wir wachsen dürfen, dass wir zunehmen dürfen, mit Jesus zusammen vorwärts gehen, Schritte unternehmen. Und das erste Thema heute Morgen lautet jetzt Glaubensriesen und Seelenzwerge. Vielleicht kann man mit dem noch nicht so viel anfangen, aber wir tun das Geheimnis schon bald lüften. Was bedeutet das? Nämlich mit dem Beispiel, das ich euch möchte einladen vom Saul im Alten Testament, wenn wir jetzt die ersten Erfahrungen machen zu dieser Themenreihe. Und ich lese jetzt aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15, ab Vers 7 bis 22. Ich weiss, es ist ein langer Text, aber es braucht es einfach heute Morgen. Und ich möchte die ohne Bibel dabei haben, einladen, mitzulesen und die anderen möchte ich ermutigen, lesen Sie auch die Heim nochmal, vielleicht fahren wir ins Bett gehen. Das ist so ein inhaltsreiches Kapitel 1. Samuel 15, ab Vers 7 bis 22. Das Leben vom, ein Ausschnitt aus dem Leben vom König Saul. Da heisst es 1. Samuel 15, also ab Vers 7, da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. Und an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul, halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach, sag an. Samuel sprach, ist's nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesandt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin, vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und hast dich an die Beute gemacht und hast getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste von Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Und jetzt kommt der 22. Vers noch zum Schluss, wo ich vielen der Bibel ja fett druckt ist. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken, oder mache Übersetzung, gut zuhören, besser als das Fett von Widern. Soweit der Text. Ich muss den vielleicht eben die Heime nochmal in aller Ruhe vielleicht durchlesen. Aber in diesem Text werfen wir einen Blick ins Leben vom König Saul. Wir werfen einen Blick in einen ereignisreichen Tag. In einen Tag, wo eine deftige Schlacht vorausgegangen ist. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Text tief rein in die innerste Seele vom Saul. Darum als Thema. Glaubensriesen, Seelenzwerge. Einen tiefen Blick machen wir da. Ins Innerste von der Seele vom Saul. Und wer war denn der Saul gewesen? Einerseits könnte man sagen, der Saul war ein Mann mit vielen, vielen menschlichen Vorzügen. Die Bibel berichtet uns, dass der Saul ein ganzer Kopf grösser war als alle anderen Israeliten. Wir müssen uns mal vorstellen, wo der durchgelaufen ist und alle so müssen machen. Und weiter heisst es vom Saul, und jetzt müssen ihr Frauen gut aufpassen, er sei schöner gewesen als alle anderen Männer in Israel. Also wenn ihr den Saul gesehen hättet, hättet alle den Kopf gedreht, wenn der durchgelaufen wäre. Ein bildhübscher, grosser, junger Mann. Ein Mann mit vielen Vorzügen, noch mehr. Er hat nämlich dürfen eine göttliche Erwählung erleben. Der Samuel, oder Gott hat zum Samuel gesagt, das ist der Mann, der Saul, den ich bestimmt habe zum Herrschen über das Volk, über mein Volk Israel. Und im Kapitel 10, Vers 6 von dem Buch lesen wir sogar, dass der Saul vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Obwohl er am Anfang, lesen wir, auch noch scheuch war, der Saul, er hat sich noch ein bisschen versteckt, als er da in die Öffentlichkeit getreten ist. Aber er hat dann später von Gott eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Kühnheit bekommen. Er hat viele militärische Sieger erlebt. Es gibt Ausleger und Geschichtsforscher, die sagen, das sei der erfolgreichste militärische König gewesen. Der König Saul. Und vor allem, Gott ist mit ihm gsi. Und das hat das Volk Israel gespürt. Sie haben einen tiefen Respekt vor dem König Saul. Und er hat, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, als Heerführer hat er eine schlagkräftige Armee zusammengestellt, viele Sieger erlebt. Wenn man all die Geschichten lesen, ist unglaublich, was der Saul erlebt hat. Unglaublich. Und darum kann man sagen, nach aussen hin beurteilt, der Saul war ein menschlicher und ein geistlicher Reis gewesen. Aber schauen wir jetzt einmal, was nach diesem grossartigen Sieg passiert ist. Dann müssen wir leider feststellen, dass der Saul in der Entwicklung von seiner Seele, von seinem Innersten, irgendwo stehen geblieben ist. Ich lese nochmal aus unserem Text Vers 19, wo Samuel zum Saul sagt: Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen, was gemacht haben bei der Amalekit, wo Gott hat gesagt, ihr müsst alles vernichten und getan, was dem Herrn missfiel. Und was hat der Saul gesagt? Er hat gesagt, ich bin schon gehorsam gewesen, aber das Volk hat das Beste von der Beute genommen und hat sogar ganz fromm, hat es wollen nehmen zum Opfern. Da sehen wir etwas, was wir auch sonst gesehen im Leben vom Saul. Der Saul, ich sage es nochmal, er ist in der Entwicklung von seiner Seele stehen geblieben. Ihm hat es an innerer Stärke gefehlt, an dem festzumachen, auch gegenüber dem Volk, wo Gott ihm ganz klar gesagt hat. Und darum sagt Gott, ich lese das auch noch aus Vers 11, sind unglaubliche Worte. Und da sehen wir auch, wer Gott ist. Gott hat gesagt, in Bezug auf Saul im Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Wenn wir das so lesen, denken wir vielleicht und sind geneigt, ja, also hallo, das ist doch nicht so schlimm. Und die Leute haben es doch gut gemeint, sie haben doch gesagt, wir haben das Beste behalten, Gott hat es zwar schon anders gesagt, aber wir haben es behalten, zum Gott zu opfern. Aber wir sehen gerade, daraus raus, in den Augen Gottes ist das Verhalten vom Saul nur halbe gehorsam gewesen. Oder wir könnten auch sagen, der Saul hat nur eine halbherzige Beziehung zu seinem Gott gehabt. Ich versuche, ihn auf unsere Zeit rein zu übersetzen, den Saul. Der Saul würde heute vielleicht sagen, ja, Jesus, der ist schon okay. Ich habe nichts gegen Jesus. Er wird sicher schon ein Auge zudrücken. Und trotzdem, der Saul hat nur eine halbherzige Beziehung zu seinem Gott. Weil er keine ernste, weil er keine enge Beziehung zu Gott gepflegt hat. Und so hat Gott den Saul eben nicht können führen und leiten. Darum hat Gott ihn, weil er eine halbherzige Beziehung hatte, nicht auch nicht können korrigieren. Und das ist der tiefe Grund gewesen, warum Gott den Saul abgesetzt hat. Das ist ein ernstes Wort. Ich glaube, es ist auch ein Wort, das auch an Pastoren geht. Gott setzt Menschen manchmal auch ab. Das hat mich sehr betroffen, das Wort. Wer eine halbherzige Beziehung, ich beziehe es jetzt vor allem auf unseren Dienst, der setzt Gott ab. Vielleicht predigen wir dann noch munter weiter am Sonntag. Aber wir verlieren die göttliche Legitimation. Das ist auch Wort Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. Er setzt manchmal auch Menschen wieder ab. Und beim Saul sehen wir, der Saul ist nicht gescheitert an seinem Äußeren. Der Saul ist nicht gescheitert an seinen menschlichen Qualifikationen. Der Saul ist nicht einmal gescheitert, weil er zu wenig geistliche Vollmacht von Gott bekommen hätte. Sondern es ist der halbe Gehorsam gewesen. Er ist ein Mann Gottes gewesen. Auf der einen Seite. Ein Glaubensreis, könnte man sagen, aber er ist innerlich ein Seelenzwerg geblieben. Innerlich ein Zwerg geblieben. Er hat seine Beziehung zu Gott vernachlässigt, um eben zu wachsen an innerer Reife, an innerer Kraft, an innerer Festigkeit. Und darum hat er dem Volk nicht können widerstehen. Er hat Angst gehabt. Natürlich, das war nicht schuldhaftes Verhalten gewesen, dass er Angst gehabt vom Volk. Aber weil er zu wenig innere Stärkigkeit aus der Beziehung zu Gott heraus hat, hat er der Angst vor dem Volk nachgegeben. Das war der wunde Punkt gewesen. Und zudem sehen wir beim Saul, er war nicht bereit gewesen, seine innere Unreife von Gott zu verändern, von Gott zu erneuern. Ich möchte das zeigen mit einem ganz einfachen Beispiel oder Bild, um das vielleicht ein bisschen noch besser zu veranschaulichen. Mit einem Eisberg. Das ist ja so, dass man bei einem Eisberg normalerweise nur 10% an der Oberfläche sieht von einem ganzen Eisberg. Und die anderen 90%, die sind im Wasser. Und es ist auch eine Tatsache, dass die 90%, die ohne dran im Wasser sind, unsichtbar für menschliche Augen, dass die letztendlich die 10% über dem Wasser, wo man sieht, tragen. Und genau so könnte man sagen, im Bild ausgedrückt, so ist es auch beim Saul gewesen. Der Saul hat menschliche Vorzüge gehabt. Er hat sogar eine göttliche Erwählung erlebt. Er ist ein Mann Gottes gewesen. Das ist das, was sichtbar gewesen ist. Aber es hat im Leben vom Saul tiefe Schichten gegeben. Wissen wir es doch auch mit einem, ich hoffe, man sieht das Bild gut. Tiefe Schichten gegeben. In seinem Leben, die von Gott unberührt geblieben sind. Und die haben, die tiefen Schichten, die haben zunehmend das auch bestimmt, was man oben gesehen hat. Eine halbherzige Beziehung zu Gott. Und ich denke, so ist es auch bei uns. Wenn es in unserem Christenleben über längere Zeit tiefe Schichten gibt, Bereiche gibt, die von Christus unberührt geblieben sind, dann wird das irgendwann zunehmend auch an der Oberfläche sichtbar. Und so wollen wir uns jetzt mit so ein paar Symptomen von geistlicher Unreife oder von, mit einigen tiefen Schichten vom Saul beschäftigen in seinem Leben. Das Problem ist vielleicht, der Saul ist sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Das ist manchmal in unserem Leben auch so, dass wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Ein Symptom von geistlicher Unreife, das wir in seinem Leben gesehen haben, ist, also mal so formuliert, die eigene Ehre ist ihm letztendlich im Zentrum gestanden. Oder man könnte auch sagen, Gott, der Saul hat Gott benutzt, um seine eigene Ehre, um sein eigenes Ansehen zu steigern. Vielleicht ohne, dass er das gemerkt hat am Anfang. Er hat ja gewaltige Siegen erlebt über seine Feinde. Im Vers 12 haben wir gehört und gelesen, dass er Siegesfeiern organisiert hat, mit genussvollen Opfern. Er hat sich Denkmale gesetzt nach der Schlacht, damit Menschen sehen, Gott ist mit mir. Und vielleicht hat er auch da vor dieser Schlacht gegen Amalek gebetet und gesagt, Herr, hilf mir gegen die Amalekiter, die in den letzten Jahren nur Schaden Israel zugefügt haben. Aber die eigene Ehre ist ihm im Zentrum gestanden. Und darum sagt er dann später im Vers 30 zum Samuel, ich habe schon gesündigt, das stimmt, es ist nicht ganz rund gelaufen, aber ehe mich trotzdem noch vor dem Volk, vor den Ältesten, vor den Oberen. Ich glaube, ich lese das gerade noch wörtlich, wie es da heisst im Vers 30, Saul aber sprach, ich habe gesündigt. Ja, jetzt, wo es rausgekommen ist. Ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes, und vor Israel. Das heisst, der Saul hat Gott wollen vor allem benutzen. Der Saul hat wollen Gott brauchen. Der Saul hat wollen, dass Gott ihm hilft, aber er hat nicht wollen Gott folgen. Er hat nicht wollen, dass Gott sein Leben wirklich auch führt. Und wie leicht funktionieren wir manchmal auch ganz ähnlich, nach einem ähnlichen Muster. Wir beten inbrünstig, Herr, hilf da, Herr, hilf dort, Herr, segne meine Pläne. Statt dass wir sagen, Herr, segne mich, dass ich deine Pläne, deine göttlichen Pläne kann und du ausführen. Und die Folge ist gleich auch in unserem Leben. Wir werden so nicht geistlich reif. Wir gewinnen wenig innere Kraft, wenig innere Festigkeit. Also ein Symptom von geistlicher Unreife in den tiefen Bereichen von seinem Leben, eigene Ehre steht im Zentrum. Ein weiterer Bereich, den man findet im Leben von Saul, auch so in seinen tiefen Schichten. Wir wissen nicht, wie fest es ihm zumindest anfänglich bewusst war, das ist verletzter Stolz. Verletzter Stolz. Später lesen wir ja nach einer Schlacht, sind die Frauen, vor allem die Frauen, sind auf die Strasse gegangen und haben gesungen. Hunderte, vielleicht Tausende. dann gesungen, der Saul hat 1000 Männer geschlagen. Und wir können uns gerade vorstellen, wie die Brust aufgeschwollen ist vom Saul. Vor allem, wenn Frauen das noch singen, doppelt, oder? Der Saul hat 1000 Männer geschlagen. Aber das Problem war, das Lied hat noch eine zweite Strophe gehabt. Die erste Strophe hat geheissen, der Saul hat 1000 Männer geschlagen. Und die zweite Strophe hat geheissen, die Frauen haben gesungen, aber der David hat 10.000 Männer geschlagen. Und da ist, wo er das gehört hat, ist das innen raufgekommen, was in den tiefen Schichten geschlummert hat. Der Stolz, der verletzt war. Der Stolz, der jetzt Groll produziert hat. Der Stolz, der Eifersucht produziert hat. Und leider ist es so geblieben im Leben von Saul bis am Ende. Er hat dem David nichts Gutes mögen gönnen. Nichts Gutes. Und ich möchte jetzt wieder den Bogen ziehen auf unser Leben. Der Saul ist schon lange tot und der David ist auch tot. Nützt nichts, wenn wir da lange darüber philosophieren, sondern was heisst das für unser Leben? Was heisst das für unser Leben? Haben wir uns vielleicht auch schon mal gefragt, ich habe mich auch schon mehrmals gefragt, aber gerade im Zusammenhang von dieser Geschichte, die mich schon lange beschäftigt. Warum braucht es manchmal bei mir und bei uns vielleicht nur eine Bemerkung von irgendjemandem in eine gewisse Richtung, vielleicht nur einen Satz, vielleicht einen ganz harmlosen Satz und schon löst das bei mir emotional einen Vulkan aus? Haben wir uns das auch schon gefragt? Und manchmal kann man das auch beobachten. Man sagt irgendwo einen Satz, denkt nicht viel und merkt gerade, obla. Jetzt fängt entweder der Vulkan an zu spritzen, emotionalen Ausbruch, oder bei gewissen Leuten passiert es umgekehrt, es geht gerade der Rollladen ab. Haben wir das schon erlebt? Denkst du, was ist jetzt passiert? Jetzt merkt man gerade, dem ist gut. Ich habe das schon während Predigten erlebt. Die Leute hören zu und plötzlich merke ich, oh, jetzt ist der Rollladen ab. Was habe ich falsch? Ich denke mir, hey, was ist los? Was habe ich falsch gesagt? Wenn die mehr Seminar gehabt, es gibt ja verschiedene Typen. Die einen sind wie Nashörner und die anderen sind wie Igel. Oder Vulkan. Da kommt es gerade raus. Merken, oh, jetzt ist etwas ohne Ruhe. Jetzt ist etwas geweckt worden, das lange da unten war. Oder die anderen, die machen den Rollladen ab. Wie Igel, die ziehen sich zusammen. Aber ich möchte sagen, es ist ganz heilsam, wenn wir mal manchmal an uns selber fragen, warum muss ich so heftig reagieren? Wie ein Vulkan, emotional. Kommt da nicht vielleicht etwas an die Oberfläche bei meiner Reaktion, wo ich Jesus bis jetzt nicht erlaubt habe, in meinem Leben aus den tiefen Schichten raus zu verändern? Kommt da etwas raus vielleicht, wo ich Jesus bis jetzt nie herlassen mit seiner Erlösung? Kommt da etwas raus, wo ich in meinem Leben bis jetzt nur verdrängt habe? Liebe Zuhörer, man kann Sachen sogar mit Bibelfersen verdrängen. Aber das nächste Mal wieder in den Satz kommt oder eine neue Situation, boom, kommt sie in der Ruhe. Ich glaube, gerade der verletzte Stolz war nicht nur beim Saul ein Wundenpunkt. Das gibt es auch unter Christen. Und es geht darum, dass Jesus solche Bereiche und auch andere, die da nicht stehen auf der Leinwand, dass Jesus auch solche Bereiche gesund machen kann, dass Jesus auch tiefe Schichten, darf ich es mal so sagen, von unserem Leben mit seiner Erlösung durchdringen kann. Das ist sein Wunsch. Und nur so können wir wachsen im Glauben und in der Nachfolge. Und oft ist es ja so, wenn uns etwas bewusst wird, dass auch in meinem vielleicht langjährigen Christenleben noch Sachen gibt, die Veränderung nötig haben, die Erneuerung nötig haben. Was passiert? Oft kommen wir Angst über, wenn wir das plötzlich merken. Angst. Uns geht es dann oft fast ähnlich wie Adam, wo er zum ersten Mal gemerkt hat, dass er nackt ist. Da hat er Angst bekommen. Er hat sich geschämt. Und so geht es uns manchmal auch. Er hat sich versteckt. Aber Gott hat ihn gefunden in seinem Versteck. Hat ihn gefunden. Und der Adam hat zu Gott gesagt, ich will nicht, dass du mich so siehst, mit meiner Blöße. Das ist mir unangenehm. Und so geht es vielleicht auch uns langjährigen Christen, wo plötzlich merken, da ist etwas unten raufgekommen.
Oder ist immer noch etwas ohne drin, was noch nicht verändert worden ist von Jesus, wo seine Erlösung noch nicht erreicht hat. Aber das Wunderbare ist, und das ist die gute Nachricht heute Morgen, wir müssen uns nicht schämen, wenn der Heilige Geist Sachen aufdeckt, wo unter der Oberfläche nicht gesund ist. Warum nicht? Warum müssen wir uns nicht schämen? Ganz einfach, weil Gott das ja schon lang weiss. Warum müssen wir uns nicht schämen? Und der zweite Grund, warum wir uns nicht schämen müssen, oft ist es nämlich so, dass andere Menschen das auch schon länger gemerkt haben. Oder manchmal leiden vielleicht andere Menschen in unserem nächsten Umfeld um solche Sachen, die immer noch in den tiefen Schichten von unserem Leben sind, wo man Jesus nicht reingelassen hat mit seiner Erlösung. Ist mir unvergesslich vor Jahren, wo mir eine ältere, gläubige Frau im Berner Oberland einmal gesagt hat, so im Vertrauen gesagt, Matthias, du weisst nicht, wie viele Ehefrauen es gibt, die unter ihren frommen Männern z Nacht heimlich Tränen im Küssi vergüssen. Und es sind nicht nur immer die Ehefrauen, manchmal ist es auch umgekehrt. Oft ist es so, dass andere Menschen um uns herum das schon lange gemerkt haben. Darum müssen wir uns nicht schämen. Wir müssen es bewusst werden. Denn so wie Gott der Adam und Eva nicht nackt stehen gelassen hat, sondern sie bekleidet hat, so macht das noch heute. Jesus will zudecken, was vielleicht stinkt, noch ohne drei der tiefen Schichten von unserem Leben. Es heisst in einem alten Lied, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Kennt ihr das Lied? Nachher ist noch etwas ganz Wichtiges, gehört alle das Thema rein. Mein Wille. Auch in diesen Bereichen. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Das macht Jesus noch heute. Er will heilen. Er will, dass wir reif werden im Glauben. So komme ich schon zum letzten Punkt. Ja, wie sollen wir denn reagieren? Wenn ich plötzlich Symptome von geistlicher Unreife in meinem Leben entdecke. Wie soll ich reagieren? Sättige Symptome wie beim Saul oder vielleicht sind es auch andere. Die Geschichte vom Saul zeigt uns etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Gott nicht unsere Religiosität will, auch nicht unsere christliche Religiosität, sondern Gott will, das ist sein Ziel, dass die Gegenwart von Jesus, das Gegenwart von seiner Kraft mein ganzes Leben durchdringen. Und das sehen wir da schon im Alten Testament deutlich ausgedrückt. Wo jetzt der Prophet Samuel im Auftrag Gottes zum Saul sagt im Vers 22, und wir kennen wahrscheinlich die meisten den Vers auswendig, und er sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Oder wir könnten sagen, Gehorsam ist besser als all unsere christliche Religiosität vor Gott. Gehorsam ist besser als all das, was wir von Gott tun, mit diesen 10%, die aus dem Wasser raus schauen, was sichtbar wird. Gehorsam ist besser als Opfer. Und der Luther übersetzt, und aufmerken ist besser als das Fett von Widern. Und man kann auf das heutige Deutsche übersetzen, gut zuhören ist besser als das Fett von Widern. Oder ich habe es ein bisschen anders aufgeschrieben, aber mit dem gleichen Sinn, weil er merkt, da ist ein enger Zusammenhang. Gehorchen ist besser als Opfer und gut zuhören, das heisst, horchen ist besser als das Fett von Widern. Was will Gott also? Er will, dass wir horchen und gehorchen. Und die beiden Wörter sind ja ganz eng miteinander verknüpft. Horchen und gehorchen. Durch das Horchen, durch das gut Zulassen, wächst unser Glaube, wächst unser Vertrauen in Jesus. Dort an lassen wir Jesus, lassen wir es zu, dass er unser Leben ganz durchdringen kann. Und aus dem Horchen raus passiert dann automatisch auch die entsprechende Tat. Darum, gehorchen ist besser als religiöse Gehorsam mit diesen 10%, die über dem Wasser raus schauen. Und horchen, aufmerken, gut zuhören ist besser als eben das Opferfett von irgendwelchen Tieren. Es geht ums Horchen zuerst. Es geht immer wieder darum, in unserem Leben, um geistlich reif zu werden, dass man jetzt einmal so formuliert, dass man zu hören, zu horchen, auf Jesus pflegen. Im Gottesdienst, im Lesen von der Bibel, im Aufnehmen vom Wort Gottes. Es gibt ja Leute, die sagen vielleicht manchmal, auch heute habe ich dir mal ein ganzes Kapitel oder zwei oder drei Kapitel gelesen in der Bibel. Das ist ja schön, man kann dümmer machen als drei Kapitel lesen in der Bibel. Aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, auch wenn wir die Bibel lesen, ob wir jetzt viel oder wenig lesen jeden Tag, dass wir zu hören auf Jesus pflegen. Was willst du mir sagen? Was ist deine Botschaft an mich? Jesus will, dass wir unser Ohr auch herheben in den tiefen Schichten von unserem Leben. Darum, es geht darum, zu hören, es richtig hören auf Jesus zu pflegen. Wenn wir einen Bibeltext lesen, ich habe es im Glaubenskurs am ersten Abend schon gesagt, ich empfehle im Bibellesen eigentlich eher, dass man wenig liest auf das Mal. Im regelmäßigen Bibel. Aber dafür das, was wir lesen, mehrmals nacheinander. So mache ich das seit Jahren. Ich lese eigentlich nie viel. Ich lese selten ein Kapitel auf das Mal. Allerseltenstens. Aber die wenigen Verse lese ich meistens mehrmals. Los auf Jesus pflegen und dann immer zu überlegen, wie weit betrifft das mein Denken, meine Pläne, das, was mich im Moment gerade beschäftigt, wie weit betrifft das meine Wünsche, wie weit betrifft das auch meine Absicht, eben das, was nicht auf der Oberfläche liegt, sondern was tiefer liegt. Zu hören auf Jesus pflegen, das heisst, wo Gottes einwirken lassen. Mehrmals lesen, darüber nachdenken. Wir erleben es doch oft, wir sind mit Gedanken beschäftigt im Alltag. Manchmal tun wir uns auch irgendetwas reinsteigern. Und wie schön ist es, wenn wir manchmal über das Hören und Lesen merken, halt, Matthias, wie oft kommt das bei mir vor? Gott will deine Gedanken in eine andere Richtung lenken. Oder ich mache mir so Sorgen und bin unruhig. Und es kommt eine Ermutigung, halt, Matthias, du musst ja nicht so Sorgen machen, überlass doch das Gott. Er hat doch versprochen, dass er für dich sorgt und so weiter. So befreiend. Immer wieder dürfen zu üben, ich bin auch noch dran, im Üben, zu hören, auf Jesus zu pflegen, das Wort Gottes einwirken lassen. Das gilt auch für das Gebet. Es gibt Christen, die eine ganz grosse Gebetsliste, da stehen ein Haufen Anliegen drauf. Und ich finde das gut. Ich habe selber auch eine, ich habe sogar einen Ordner. Und einmal in der Woche, so nehme ich mir das immer vor, meistens klappt, tue ich sogar die ganze Adressliste durchbeten von der FEG Teilingen. Wir kommen alle einmal dran in der Woche. Und darum möchte ich auch immer, dass die Adressliste aktuell ist. Ich mache das gern. Aber das allein ist nicht beten. Eine Liste haben und einfach Sachen abbeten und bitten, was dort draufsteht, obwohl das auch gut ist. Sondern beten heisst gleichzeitig auch hören auf Jesus. Nicht nur ich rede beim Beten, sondern ich höre gleichzeitig auch. Es ist eine Wechselwirkung. Was willst du mir sagen? Und manchmal, und das habe ich auch schon oft gemacht, können wir unsere ganze Gebetsliste auch einmal herlegen. Manchmal sind wir so beschäftigt, nämlich beim Beten auch mit dem Hören. Und dann müssen wir vielleicht arbeiten, oder kommt der nächste Termin. So gäbe ich können sagen, Jesus, heute lege ich jetzt den Gebetszettel weg, du weisst ja eh schon alles. Ich glaube, das dürfen wir. Weil auch beten nicht nur reden ist, sondern hören. Das hat auch der David gepflegt. Gott hat den Saul abgesetzt und hat gesagt, ich will einen anderen jetzt als König setzen. Einen nach dem Herz Gottes. Und der David ist sich dieser Problematik auch bewusst gewesen, dass es in seinem Leben Sachen gibt, in den tiefen Schichten, wo man so schnell überfahren tut. Und darum sagt er im Psalm 139 am Schluss, ihr könnt es da vorne lesen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Er hat nicht gesagt, ja, ich kenne mich schon und ich bin schließlich ein Mann Gottes und was ich denke, ist immer richtig. Da war sich nicht so sicher gewesen, ob das immer alles da in den tiefen Schichten so richtig ist. Und darum sagt er, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ist es wirklich richtig, was ich so denke für mich? Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Und wenn ich im Begriff bin, auf dem bösen Weg, sagt er, Gott, bitte, dann leite du mich wieder auf den guten Weg. Dann korrigier du mich. Er war ein Mann, der das Hören auf Gott geübt hat. Er war nicht fehlerlos, das wissen wir. Aber er war ein Mann nach dem Herz Gottes. Und das möchten auch wir sein, das möchte auch ich sein, immer mehr. Ein Mann nach dem Herz Gottes. Und das ist der Weg, dass unser Denken immer weniger gesteuert wird von irgendwelchen Bereichen in der Tiefe von unserem Wesen, wo von der Erlösung von Jesus unberührt geblieben ist. Dass unser Denken und Du immer weniger gesteuert wird von irgendwelchen falschen Prägungen, von irgendwelchen alten Verletzungen, wo ja schon lange die Vergebung sollte funktionieren. Und unser Leben viel weniger gesteuert wird, vielleicht auch von einem aufblähten, verletzten Stolz. Darum, ich tue es nochmal einblenden. Es ist auch ausgerichtet. Gehorchen ist besser als Opfer. Und gut zulassen oder horchen ist besser als alle religiöse, auch christliche religiöse Aktivität. Denn aus Jesus, ich habe das versucht so zusammenzufassen, was ich behalten kann, aus Jesus gemäßem Horchen fließt automatisch Jesus-mässiges Gehorchen. Ich glaube, das können wir so behalten. Aus Jesus gemäßem, wenn wir uns da drin üben, horchen, fließt automatisch, ohne dass es so ein Krampf ist und das muss ich tun und das nicht tun, fließt automatisch Jesus-mässiges Gehorchen. Und das ist so unglaublich befreiend. Wir singen ja immer ein Lied, vergiss nicht zu danken, kennen wir wahrscheinlich fast alle. Und da heisst sie in einer Strophe, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Komisch. Wenn der Gehorsam gefragt ist, das macht doch Druck. Mir tut es weh, wenn Christen immer wieder sagen, wenn ein Imperativ in der Bibel zu finden ist, oh, das ist Druck. Hat man das Evangelium nicht verstanden. Wenn man Jesus-mässig hört, dann tut der Heilige Geist das wirken, es steht in der Bibel, deinen Willen, o Gott, tue ich gerne. Natürlich hat das einmal mit Anfechtungen verbunden sein, mit meinen Kämpfen. Aber grundhaltig ist, aus Jesus-mässigem Hören fließt automatisch ein Jesus-mässiges Gehorchen. Ja, wenn das automatisch läuft, was sollen wir denn noch tun? Was sollen wir tun? Ich möchte es so sagen, was wir sollen tun, ist ganz einfach keine Angst haben. Keine Angst haben. Und Jesus den Zutritt zu unserem ganzen Leben erlauben, weil er tut nur die Bereiche einnehmen mit seinem Heiligen Geist, wo wir ihm das auch erlauben. Er tut nie Türen aufbrechen. Keine Angst haben. Den Zutritt ihm zu unserem ganzen Leben erlauben, ihm Raum lassen, ihn ganz einfach machen lassen. Und die Frucht ist, die geistliche Reife wird automatisch zunehmen. Die Frucht ist, dass die Freude an Jesus immer grösser wird. Ich habe gehört von einer Jugendgruppe in einer FWG, in einer anderen FWG, sie haben das Jahresmotto, Freude an Jesus haben. Ich finde das so schön. Freude an Jesus haben, ganz einfach. Und das ist die Folge in meinem Leben, in unserem Leben. Wenn man Jesus einfach Raum lässt, im ganzen Leben. Und das wünsche ich mir und uns allen in diesem neuen Jahr, dass wir ihm viel, viel Raum geben. Durch Jesus-mässiges Horchen. Und da fließt automatisch Jesus-mässige Gehorchen. Gott möge euch alle reich segnen. Und ich möchte jetzt gern noch beten, wir bleiben sitzen dazu. Danke, Jesus, dass du einen genialen Plan hast für unser Leben. Nicht nur, dass wir gerettet werden, das ist grossartig und da freuen wir uns auch darüber, dass du uns gerufen hast. Dass wir dürfen deine Kinder sein, dass du uns die Sünden vergeben hast. Aber danke, Jesus, dass wenn wir dich gefunden haben oder wenn du uns gefunden hast, dass es dann erst recht spannend wird. Dass du einen Plan hast. Dass wir immer mehr dürfen zu dieser Person herreifen, die du gedacht hast. Dass wir da geistlicher, Reife und geistlicher Festigkeit zunehmen. Dass wir die Werke dürfen tun, die du vorbereitet hast. Danke vielmals. Dass es so spannend ist, mit dir unterwegs zu sein. Und Jesus, ich möchte dir heute Morgen für mein persönliches Leben sagen, ich möchte dir in diesem Jahr Raum lassen. Dass du dein Werk weiter kannst tun, von der geistlichen Reife, vom Wachstum im Glauben, von der Nachfolge. Und ich bitte dich, dass du das bei uns allen tust in diesem Jahr. Dass du uns weiterführst im Glauben, dass wir dich noch besser kennenlernen können. Dass wir noch tiefer dürfen eintauchen in deinen Willen und in deine Freude vom Heiligen Geist. Und so segne uns alle auch in den nächsten Wochen. Dass wir in deiner Gelassenheit, in deinem Hören auf dich, dürfen in die nächste Woche gehen. Und wir bitten dich auch für die Kranken unter uns, für die Angefochtenen, für die, die heute Morgen nicht haben können in den Gottesdienst kommen. Segne du sie ganz speziell auch. Dass sie ermutigt werden, im Hören, im Trösten sein, von dir, Herr Jesus. Amen. Amen.